herzlich willkommen zu Folge 222 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Aufnahme sind der Moritz.
Guten Morgen oder Mittag.
Und der Tim, unser Gastgeber.
Ja, da wir jetzt morgens aufnehmen, können wir auf die Schnapszahl eigentlich keinen Schnaps trinken, aber nach dem Spiel gestern ist uns auch nicht danach zumute.
Ja, wie ihr hört, wir sitzen zu dritt, wir sind immer noch in Berlin und werden schauen, ob wir haben ja schon mal eine legendäre Aufnahme zusammen in Berlin gemacht, die dann aus technischen Gründen leider nicht aufgezeichnet wurde. Wir versuchen uns jetzt nochmal und gucken in den grauen Berliner Himmel und nehmen euch jetzt mal mit.
Ja, und auch die ganze Stimmung ist natürlich grau. Der Ausblick für die Fortuna ist grau. Und warum das so ist, das hat natürlich sehr, sehr viel mit gestern Abend zu tun. Und deswegen wollen wir natürlich trotzdem nochmal sehr gerne drüber reden, wie das eben gestern Abend so gelaufen ist. Und aber wollen vielleicht eben auch nochmal kurz vorher uns auch mal überlegen, wie der Tag denn eigentlich vorher so war, weil der Tag war eigentlich bis zum Spiel, fand ich, war das eigentlich sehr angenehm.
Ja, tatsächlich hat der Berliner Fortuna Fanclub die Havelpralinen eine ganz tolle Veranstaltung vorher im Festsaal Kreuzberg veranstaltet, wo wir vorbeigegangen sind. Das war sehr nett und war eine gute Einstimmung. Da hatte man dann schon richtig Lust eigentlich auf das Spiel, was auch erst im Verlauf des Tages bei uns so richtig kam.
Ja, wir haben uns, glaube ich, wieder mal aufgeheizt mit der Fortuna-Playlist von YouTube. Und ja, es war wirklich super nett, da mit Leuten zu quatschen. Gute Veranstaltung und danke auch dafür. Ja, und dann, das Wetter war ja die ganze Zeit noch okay. Dann sind wir irgendwann rüber zum Biergarten. Preußischer Biergarten und just in dem Moment, in dem wir dann ins Stadion wollten, fing dann das richtige Scheißwetter an, weswegen man dann ich finde es sehr unprofessionell, wie da dieser Einlass geführt wird, das kann ja irgendwie nicht sein, das ist doch ein Riesenstadion mit einem Riesenverein, die machen da doch total viele Veranstaltungen, wie kann das denn sein eigentlich?
Und der Sprühregen bei nasskaltem Wetter hat natürlich dann auch Stimmung nicht gehoben beim Einlass. Es war leicht aggressiv. Zum Glück ging es dann im Block erstmal wieder harmonisch her. Und es wurde viel gezündelt über das Spiel. Das hat dazu geführt mit dem Nieselregen, dass teilweise die Rauchschwaden nicht so schnell rausgezogen sind. Es war auf jeden Fall ein sehr schöne Atmosphäre im Block.
Fand ich auch, Stimmung war eigentlich nicht so schlecht, ne? Ja. Auch wenn wir irgendwie sehr nass waren, aber auch da wieder liebe Leute getroffen im Block. Ich finde, man hat dann in der Halbzeit, das ist ja alles unheimlich eng da oben bei diesem Übergang, da müsste man doch auch mal eine bessere Lösung finden, keine Ahnung. Auch gemerkt, dass für manche entweder die Anreise sehr lang war und man sich da dann schon dementsprechend vorbereitet hat auf das Spiel, indem man alles in sich reingeschüttet hat, was man so gefunden hat. Oder eben 20:30, da hat man ja dann gegebenenfalls auch einen langen Tag in Berlin, um sich einzustimmen. Also da wurde sich dann doch noch auf die Fresse gehauen auch. Das war dann
bisschen unschön.
Stimmung schon nicht mehr so schön. Wobei ja fußballerisch, oder willst du noch was ergänzen? Also schön ja auch die Episode, wie man durch den Matsch stapfen muss, um zum Eingang zu kommen. Also irgendwie denke ich, das kann alles nicht wahr sein. Und ich glaube auch in dieser legendären Aufnahme damals haben wir uns schon sehr erfreut an dem Sternenhimmel, der dann im Olympiastadion mit den Handylichtern produziert wird. Ganz schön. Also da denkt man bei aller Kritik an Fortuna, Einlauf und so weiter, also es geht ja alles viel, viel schlimmer und viel, viel schlechter.
Und anscheinend hat sich auch keine Berliner Brauerei gefunden, um das Bier auszuschenken im Olympiastadion. Das war auch nochmal sehr verwunderlich.
Ja. Ja, also wirklich Bierversorgung extrem schlecht von der Qualität her, aber gut. Das hat dann dieses ganze Stadionerlebnis halt irgendwie noch abgerundet. Aber wie gesagt, nette Leute getroffen, gute Stimmung, es wurde sehr schön gezündet und das war ja irgendwie erstmal das Allerwichtigste am Anfang. Ja, wenn wir dann, glaube ich, zum Spiel selber kommen wollen, müssen wir natürlich auch kurz ansprechen. Wir standen halt im Block, hatten dementsprechend so immer mal wieder ein bisschen Pyro vor der Nase und vor allen Dingen eben auch Fahnen. Also, und man ist natürlich im Olympiastadion eben auch sehr, sehr weit weg. Also wir werden jetzt vielleicht nicht die allerschärfste Analyse halt mal in der einen oder anderen Situation an den Tag legen können. Aber geben auf jeden Fall unser Bestes und haben uns ja auf jeden Fall auch noch Sekundärinformationen eingeholt von Leuten, die das am Fernseher geschaut haben.
Liebe Grüße. So, fangen wir mit der Aufstellung an, die dann ja irgendwann im Sprühregen auf den Handys geschaut werden konnte. Rasmussen startete. Verständlich.
Ja, nicht verwunderlich, überhaupt nicht.
Genau.
Schmidt von Anfang an.
Weil Inten fehlte. Ja.
Hat man auch so erwartet eigentlich, oder? Dass Rasmussen und Schmidt starten werden.
Ja, es wurde ja zwischendurch mal davon gesprochen und geschrieben, ob das jetzt der Durchbruchsmoment für Jan Sela sein würde. Dazu kommen wir vielleicht später noch. Aber ja.
Ja, also ich glaube, es wurde ja vom Trainer schon vorher angekündigt, dass man sich gerade nicht in der Position befindet, um durchzurotieren und mal irgendwie dem einen oder anderen eine Chance zu geben, sondern dass man gerade eigentlich dabei ist, Simpelstes irgendwie erstmal einzustudieren und überhaupt der Mannschaft mal eine Art von Sicherheit zu geben. Darum hat man eigentlich nur da reagiert, wo man reagieren musste und ansonsten die gleiche Mannschaft aufs Feld geschickt, wie halt davor. Und und da muss man schon auch sagen, dass das wirklich eigentlich auch ziemlich ordentlich aussah in den ersten Minuten und eigentlich ja auch in der ganzen ersten Halbzeit, vor allen Dingen aber halt eben in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit. Also ich fand, so bis zur 25. Minute war das vielleicht die stärkste Leistung, die wir von der Fortuna bisher so gesehen haben in dieser Saison. Also das war wirklich überzeugend und war wirklich angenehm zu sehen. Und und hatte natürlich einfach auch damit zu tun, dass man einfach eine andere Einstellung zum Spiel hatte. Ne? Dass sich ein bisschen was getraut wurde mit dem Ball am Fuß, dass man eben aber auch nicht so diesen riesigen Druck gespürt hat, natürlich was kreieren zu müssen, sondern da schon auch ein bisschen erstmal gucken konnte, was Hertha so tut und sich dann eben auf den Umschaltfußball verlassen konnte. Und da haben einfach ein paar Sachen deutlich besser funktioniert, als es halt in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.
Ja, bis auf dass man aus den Räumen, die man geboten bekommen hat, jetzt nicht die 100-prozentigen Chancen erspielt hat und wenn, die 90-prozentigen hat halt liegen lassen. So. Also das ist, man hat sich halt nicht belohnt für diese 25 Minuten, das muss man auf jeden Fall ganz klar sagen. Das ist ein Problem, wenn man weiß, wie das Spiel am Ende zu Ende geht.
Ja, also ich glaube, Tim sagte ab Minute 17, die müssen sich belohnen, sonst ja. Was wir jetzt halt, oder ich zumindest nicht so krass beurteilen kann, ist, wie diese Chancen wirklich entstanden sind, weil durch benannte Fahne vor allem so das Mittelfeld, also das Zentrum, sehr verdeckt war. Das heißt, viele Ballgewinne, da konnte man den Ursprung, konnten wir leider nicht so gut erkennen. Wie das geschehen ist, es hat wohl auch Hertha, ja, also Hertha hat ja ziemlich verunsichert gewirkt und wohl auch einiges an Fehlpässen gespielt. Aber ja, das fing ja dann trotzdem nach kurzer Zeit mit einem regelrechten Chancenfestival an für die Fortuna. Allein Rasmussen zweimal aus aussichtsreicher Position nach guter Einzelaktion. Er hat natürlich irgendwie, es ist, glaube ich, ein zweischneidiges Schwert. Er glaubt natürlich auch, dass er der Geilste ist und jeden reinmacht. Und ich glaube, das ist aber auch die Einstellung, die du brauchst, um dich da so selbstbewusst durchzutanken. Die Abschlüsse waren dann aber jeweils leider nicht so gut. Beziehungsweise der eine war ja vor allem total drüber.
Ja, vor allem, was mich bei Rasmussen irgendwie so ärgert, dass man bei diesen Abschlüssen immer das Gefühl hat, der möchte es so unfassbar genau machen. Der zielt halt immer genau auf den Torwinkel ab, wirkt es. So, dem würde es, glaube ich, wirklich helfen, wenn man da jetzt irgendwie in der Trainingswoche, ich meine, da wurden jetzt ja schon, es wurde ja schon geleakt, dass Markus Anfang aufhört, jedes Foul abzupfeifen im Training. Vielleicht sollte man irgendwie da im Torschusstraining, gerade bei Rasmussen, auch zu irgendwelchen Maßnahmen ergreifen. Also dass das erstmal die Wichtigkeit ist, den Ball überhaupt aufs Tor zu bringen. Und immer wenn der Ball nicht aufs Tor geht, erstmal 50 Liegestütze oder so. Also das würde, glaube ich, wirklich helfen, weil bei Rasmussen kommt immer in viele gute Abschlussmöglichkeiten und jagt ihn dann halt immer knapp am Winkel vorbei. Also den Ball irgendwie erstmal aufs Tor bringen, das kann in so einer zweiten Liga wirklich mal ausreichen. Also so unfassbar gut sind die Torhüter dann halt eben nicht, wie das halt vielleicht bei seiner vorherigen Station eben der Fall gewesen ist.
Ja, aber vielleicht ist er ja auch einfach ein absoluter Trainingsweltmeister und im Training klappt alles, das wissen wir jetzt nicht. aber tatsächlich war das wirklich schade, dass man da nicht in Führung gegangen ist, weil die Hertha, wie gesagt, sehr verunsichert wirkte und das wäre ein Wirkungstreffer gewesen, wenn die da in Rückstand gegangen wären und man hätte dann vielleicht vor der Pause das auch weiterführen können. Also wie eben schon angedeutet, wurde es nach 25 Minuten ja nicht mehr ganz so druckvoll. Aber insgesamt geht ja die erste Halbzeit klar an die Fortuna und vielleicht hätte man auch in der ersten Halbzeit mit einem frühen Tor dann ein zweites nachlegen können. Dann wäre das Spiel ganz anders gelaufen. So muss man leider konstatieren, dass die Fortuna mit zunehmender Spieldauer immer ein bisschen mehr nachgelassen hat und die Hertha vor allem dann ab der zweiten Halbzeit, aber auch schon in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit nach und nach mit ins Spiel gekommen ist.
Trotzdem hat Hertha, glaube ich, den ersten Torschuss oder den ersten Abschluss irgendwie in der 38. Ja. Minute. Also es war jetzt nicht so, dass Hertha da irgendwie das Heft an sich gerissen hat oder so. Ja, also was ja sehr überraschend für uns ist, wir hatten tatsächlich vorher auch noch gefrotzelt über, Wortspiele und so und nochmal festgestellt, dass die Fortuna ja wirklich den Anfang eines jeden Spiels eher immer verkackt. Und das war ja jetzt wirklich einfach mal andersrum und man war von Anfang an im Spiel und man hat halt auch unheimlich viele zweite Bälle geholt. Also man hat, ne, wir haben dann immer nicht immer gesehen, warum und wie, aber man hat ja ganz schnell wieder den Ballbesitz gehabt, wenn es dann einen Abschlag gab von Hertha oder so. Die sind ja gar nicht in den Aufbau gekommen. Ja, ich glaube, wir sollten noch erwähnen, diese riesige Kopfballchance von Daland. Das war auf jeden Fall... Ah ne, der nicht Kopfball, richtig. Es war ein Abschluss mit dem Fuß. Ne? Ist vielleicht auch nicht so leicht zu nehmen, keine Ahnung. Aber sah natürlich trotzdem krass aus, weil er einfach völlig freie Bahn hat aufs Tor. Und
das ist auch diese Doppelchance, ne? Irgendwie Daland erst und dann im Anschluss Oberdorf oder
andersrum.
Das ist auf jeden Fall genau innerhalb von kürzester Zeit eben diese beiden Ecken oder Standards, wo man halt... ja, wirklich das Spiel eigentlich fast schon vorentscheiden könnte.
Ja. Interessant auf jeden Fall, dass man wieder sich sehr viele Ecken erspielt hat. Das liegt ja auch ein bisschen daran, dass man immer über die Außen dann meistens den Ball dann doch nicht in die gefährliche Zone bekommen hat, sondern gerade noch ein Bein von Hertha dazwischen ist und ein Eckball dabei rausgesprungen ist. Und ja, da hätte man auch zweimal die Chance gehabt, noch in Führung zu gehen.
Deshalb. Aber auch das ist ja schon ein Step up. Also so, ne? Auch gegen Braunschweig gab es ja schon einige Ecken.
Ja.
Da ist man ja teilweise in den ersten Spielen überhaupt nicht zu Ecken gekommen.
Ja. Man freut sich über die kleinen Dinge diese Tage.
Ja.
Ja, auf der anderen Seite finde ich aber auch spannend zu sehen gewesen, dass Hertha es nicht wie viele andere Mannschaften gemacht hat und einfach Fortuna hart gepresst hat oder beziehungsweise das auf jeden Fall nicht so umsetzen konnte. Also sehr, sehr positiv, wenn wir es aus unserer Perspektive betrachten wollen, dass es mal nicht ausgereicht hat, ein bisschen zu pressen, sofort dafür zu sorgen, dass halt große Unsicherheiten entstehen, sondern dass man halt irgendwie ein bisschen cleverer hinten raus hat spielen können und und ganz, ganz wichtig, ihr habt es, glaube ich, ja eben auch schon angesprochen, ne, dass einfach die Zweikampfführung eine andere gewesen ist, dass man da ebenbürtig war oder eben auch gerade in der ersten Halbzeit eben auch überlegen und dadurch halt eben auch zu zweiten Bällen gekommen ist. Und das gibt natürlich dann auch einfach insgesamt mehr Sicherheit und eben auch mehr Sicherheit im Passspiel, dass ich halt deutlich verbessert gesehen habe, auch wenn man deutlich sagen muss, dass das immer noch sehr schlecht ist. Und gerade für die Qualität, die wir im Kader haben, ist das halt wirklich, ist einfach nicht gut. Und da ist noch immer super, super viel Verbesserungspotenzial. Und solange wir das halt nicht in den Griff bekommen, ist, glaube ich, auch mit dieser Mannschaft ganz, ganz wenig zu gewinnen. Weil eben da die Stärken dieser Mannschaft ja auch liegen müssen. Nicht bei allen Spielern natürlich. Ich meine, bei jemandem wie Azuzi sieht man zum Beispiel, dass das natürlich gar nicht der Fall ist. Aber insgesamt müsste da halt eigentlich mehr gehen.
Ja. Ja, vor allem so bei Leuten wie Breithaupt ja zum Beispiel. Was ich finde auch auffällig war, dass man halt viel, viel weniger hintenrum gespielt hat. Also es gab ja viel weniger Situationen, wo man diesen Aufbau immer zwischen Kastenmeier und Innen- und Außenverteidigern hin und her schiebt und so. Also da hat man schon versucht, schnell auf die Flügel zu spielen. Und wie wir festgestellt haben, häufig halt leider auch nicht so erfolgreich. Ne? Also es wird ja dann in der zweiten Halbzeit alles noch schlimmer. Aber dass die Position, in der dann die Flügelspieler da angespielt werden, meistens auch schon so gut gedeckt ist, dass der Spieler auch nicht wirklich einen Weg nach vorne hat. Der Rasmussen macht es halt zweimal hintereinander auch irgendwie mit seinem, wie er seinen Körper da reinstellt, kommt er ja irgendwie immer mal durch. So, ich finde, das sieht eigentlich immer so ein bisschen unbeholfen aus. Also selbst bei diesem, gegen wen hat er das Tor gemacht zu Hause? Nürnberg hat er auch so ein Tor gemacht, wo er sich irgendwie so durchtankt und das sieht gar nicht so absichtlich aus, aber wenn es mehrmals immer wieder so passiert, dann vermute ich doch irgendwie System und Spielweise dahinter, wie der sich halt durch Gegenspieler durchtankt. Aber, und das hat auch Jan uns quasi nochmal zugeschickt, auch der Eindruck, dass ganz, ganz viel daran liegt, ob dann eben diese Flügelspieler diese 1-gegen-1-Duelle gewinnen können. Und das glückt dann manchmal und da kommt dann manchmal eben auch eine Flanke bei raus und da ist, gehört wahrscheinlich schon was zu, dass man sich das zutraut. Ich glaube, das ist ja auch Markus Anfang, der sagt, wir müssen uns wieder was trauen und dann versuchen die Spieler halt in diese Duelle zu gehen. Sie werden aber auch in diesen Situationen angespielt, wo sie gar keine andere Wahl wirklich haben.
Ja, ja und es kann natürlich dann immer mal eine Ecke dabei auch herausspringen. Ja. Wenn man mal noch gefährlichere Ecken einstudieren würde, dann wäre das ja auch gar nicht so schlecht. Man hat viele Versuche bekommen gegen Hertha, also.
Ja, und ja auch eben die gerade erwähnten zwei ziemlich fetten Chancen.
Genau, daraus. Muss man halt dann nur eine mal reinmachen. Ja. Oder also gefühlt haben wir ja nach irgendwelchen Ecken und ruhenden Bällen auch schon irgendwelche Kacktore diese Saison gegen uns bekommen. Und da kann doch auch einfach mal einer, weiß ich nicht, an den Popo vom Gegenspieler fallen und dann ins Tor. Also irgendwann muss auch mal ein bisschen das Glück auf unserer Seite sein. Dann führt man da vielleicht auch 1-0 zur Pause. Was wahrscheinlich nicht geändert hätte, weil Hertha ja auf jeden Fall ganz anders aus der Halbzeit wiederkam und die Fortuna auch nach der Pause nicht mehr so im Fahrersitz war wie vor der Pause. Woran liegen das eigentlich? Nur daran, dass Hertha ihre Einstellung zum Spiel überdacht hat?
Also wir haben ja die PK geguckt und ich reg mich ja seit Ewigkeiten darüber auf, wie das bei Fortuna immer wieder den Eindruck erweckt hat und ja auch Daniel Thune dann immer wieder gesagt hat, so ja, und dann haben wir in der Halbzeit echt nochmal irgendwie eine Ansage gemacht, dass man da jetzt wirklich nochmal ein bisschen mehr in die Zweikämpfe gehen muss und so. Mehr oder weniger hat Stefan Leitl das Gleiche gesagt, hat irgendwie gesagt, dass er in der Pause seinen Spielern nochmal gesagt hat, dass sie doch mehr in die Zweikämpfe gehen sollen und etwas aggressiver sein sollen. Was Umstellungen oder Ähnliches angeht, kann ich da wirklich überhaupt keine Aussage zu treffen. Man hat schon auch mal in der ersten Halbzeit gemerkt, dass Hertha doch einige Spieler hat, die besser ins Tempo kommen. als das bei Düsseldorf der Fall ist. Und dass da einfach dann doch Defizite sind. Also ich meine, in der ersten Halbzeit hat Simbo, finde ich, einen ziemlich überragenden Job gemacht. So, das war, also zumindest defensiv, war es ja sehr, sehr gut. Aber da sind halt Geschwindigkeitsvorteile ganz klar bei der Hertha. Und ich glaube, das gilt leider für viele 1-zu-1-Matches da auf dem Platz, dass der Herthaner jeweils da doch ein bisschen mehr Tempo oder zumindest eine höhere Antrittsgeschwindigkeit auch hat. Ja, Hertha kommt dann irgendwann nach einem Fehler von Simbo in der 55. oder was zu seiner zweiten Chance. Also bis dahin hat man ja auch immer noch nicht irgendwie viel abbekommen von Hertha, muss man auch sagen.
Ja, aber die sind schon dominanter aufgetreten, ja, haben mehr total. Ballbesitz. Also das war schon eine andere zweite Halbzeit. Und kann man sich am Ende drüber streiten, ob das bittere Ende sich über die 45 Minuten verdient wurde. Aber auf jeden Fall hat auch plötzlich Florian Kastenmeier deutlich mehr zu tun.
Ja, zur Halbzeit hätte man auf jeden Fall führen müssen. Da sprechen ja auch die X-Goals eine ganz deutliche Sprache. Also ein 1-0 oder sogar ein 2-0 wäre da mit Sicherheit hochverdient gewesen. Aber das lässt dann halt eben nach der Pause so ein bisschen nach, ne? Und das ist dann halt, würde ich irgendwie über weite Strecken eher als ein ausgeglichenes Spiel beschreiben in den ersten Minuten nach der Halbzeit. Aber so langsam kippt das Spiel dann ja einfach nach und nach immer mehr auf Seite von Hertha und die können dann halt eben auch mit so einem Dreifachwechsel halt einfach nochmal richtig Qualität dann nachlegen. Alle drei, die da kommen, sind halt einfach on point sofort da und es ist halt eben nicht so wie bei Fortuna, wo man halt eigentlich nicht so viele Optionen hat. So, man kann halt eben noch Raimund bringen, von dem man sich so ein bisschen was verspricht. Den muss man allerdings für Rasmussen bringen, der ja eigentlich der Einzige ist, der halt aus dem Spiel wirklich was hat entwickeln können in der ersten Halbzeit, weil es ist ja nicht so, dass man sich halt irgendwie spielerisch groß viel herausgespielt hätte, weiterhin nicht, sondern es geht ja, wie Moritz das ja gerade auch schon angesprochen hat, größtenteils eben über diese Einzelsituation oder eben über Standards. Und als dann halt Rasmussen raus ist und eben auch schon vorher, weil er da wahrscheinlich eben auch schon platt ist.
Der war ja schon auch durch. Oder also
genau, ist das halt eben einfach vorbei. Ja. Und dann hast du halt eben nochmal vielleicht die Hoffnung, dass da Raimund was macht. Emma kann halt immer dieses Dribbling zur Auslinie machen, wo dann halt im besten Fall ein flacher Ball in die Mitte draus entsteht, wo aber eigentlich selten mal ein Tor rauskommt. Oder halt mal, oder das ist halt irgendwie zu 80% der Fälle dann der Outcome, dass es halt eine Ecke ist, so immerhin. Aber das ist halt eben das, worauf du setzen musst. Und mehr Optionen hast du eben offensiv dann eben nicht mehr. Raimund bekommst du kein einziges Mal mit dem Gesicht zum Tor oder auch nur so mit dem halben Gesicht zum Tor mal in eine Situation, dass er halt mal in dieses Tempo kommen kann, dass er mal mit dem Ball am Fuß auf den Gegner zulaufen kann und diese schnellen Richtungswechsel machen kann. Und er bekommt eigentlich immer nur den Ball, wenn er mit dem Rücken zum Tor ist und vom Gegner halt schon angelaufen wird, verfolgt wird und dann eigentlich den Ball erstmal abschirmen muss. Und das ist genau nicht seine Situation. So, den einzigen Spieler, den man mal immer in ganz gute Temposituationen bekommt, auch mal mit wirklich Wiese vor sich, ist ja Azusi. Und der weiß einfach gar nicht, was er damit anfangen soll. Also der hat bestimmt 2-3 Mal, hat der richtig Platz, hat richtig Optionen, dann auch gerade in der zweiten Halbzeit. Und da entsteht ja wirklich einfach überhaupt keine Gefahr durch.
Was ziemlich bitter ist, weil der ja durchaus eigentlich so Qualitäten hat, man könnte es jetzt Soft Skills nennen, wenn die Hard Skills die fußballerischen sind die Soft Skills ja in der Anlage eigentlich da, um wirklich in diesem Team ein Leader zu sein. So, ich finde, man merkt es bei seinem kompletten Auftritt ohne Ball, wie aggressiv er reingeht, er ist ja trotzdem auch lautstark und spricht und bewegt sich viel, aber mit dem Ball ist die Entscheidungsfindung leider sehr, sehr schwach. Technisch kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, aber es ist, wie auch Jan sagte, es ist immer wieder eine Verzögerung leider, wenn Azusi den Ball hat.
Ja, also ich meine, man würde sich ja wünschen, wenn man über die Flügellastigkeit der Angriffsbemühungen von Fortuna schon gesprochen hat, dass es auch mal jemanden gäbe, der im Zentrum so einen Steckpass spielt, und das ist er halt nicht.
Ja, aber da sind wir bei einem nächsten Thema.
Ja.
Steckpass im Zentrum, gerne, aber auf wen?
Ja, genau.
So, weil Danny Schmidt spielt für Itten, und Danny Schmidt macht das, was er macht, ja auch ziemlich gut. Ne? Also der ist ja wirklich auch ein Wuseler und Kämpfer und unheimlich viel unterwegs, ist ja auch sehr gut im Anlaufverhalten und setzt da den ballführenden Gegner unter Druck. Aber er ist halt keiner, der in die Box geht, oder zumindest nicht so häufig, um da dann den Abschluss zu finden. Und Steckpass, dafür brauchst du halt dann einen tiefen Laufweg in den 16er. So, ne? Und das findet ja nicht so statt.
Nein.
Genau, da bringt es dir dann auch nichts, dass du mit Muslia ja eigentlich einen hast, der ja im Prinzip auf seiner Lieblingsposition spielt, der ja aber kaum zur Geltung kommt.
Ja. Aber alle Einwechselspieler, die man in der zweiten Halbzeit bringt, die kommen auch alle überhaupt nicht zur Geltung. Also.
Ja. Ja, Schinter kann ich nicht so richtig beurteilen. Er hatte ein paar Ball, also der war schon hin und wieder am Ball und hat auch Pässe gespielt. Ich glaube, der hat da jetzt nicht groben Unfug gebaut, aber das war dann so weit weg und so doll verdeckt von der Fahne, dass ich wirklich nicht so genau.
Ja, und der Vergleich zu den Wechseln von Hertha ist halt einfach eklatant. Mhm. Weil es haben schon die reingekommen sind, haben es halt teilweise gar nicht so schlecht gemacht. Es waren ja eben auch zwei Wechsel notwendig, weil sich halt in der Viererkette mit Kenneth Schmidt und
Zimbo
dann eben auch zwei Spieler verletzt haben. Aber du siehst halt eben, was es bei Hertha bedeutet, wenn man da halt eben nochmal Leute reinholt, dass die halt einfach sofort ab der ersten Minute der Mannschaft halt was geben. Und das war dann halt eben in dieser Mannschaft, die sowieso in der zweiten Hälfte nicht mehr so wahnsinnig viel Impulse irgendwie gesetzt hat, bei Fortuna dann eben auch nicht der Fall, dass man irgendwie das Spiel nochmal verändern konnte mit den Wechseln.
Genau, und dann hatte nach den mehrfachen Wechseln ja Hertha eine ziemlich starke Phase, aber gegen Ende des Spiels, also da hatte man eigentlich das Gefühl, so in den letzten 10 Minuten schon, dass auch ein leistungsgerechtes Unentschieden irgendwie für beide Mannschaften in Ordnung wäre. Und dann kommt halt noch diese letzte Situation. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so viel über die zweite Halbzeit sprechen. Also Florian Kastenmeier hält schon noch ein paar Bälle vorher stark fest.
Es gibt diese 1000-prozentige Chance für Thor Steinsson, der ist da irgendwie genau. Aus 3 Metern nicht schafft, den Ball im Tor unterzubringen.
Ja. Und, aber nach diesen Dingen, die man überstanden hat, man hat ja auch genau solche Hochkaräter in der ersten Halbzeit vergeben, da dachte man, dass es eigentlich ein leistungsgerechtes Unentschieden wird, und dann kommt halt leider Maurice Krattenmacher und macht uns einen Strich durch die Rechnung mit einem
wirklich, Strich durch den Strafraum.
Ja, einen wirklich starken Schuss, also muss man dann auch mal neidlos anerkennen.
Ja, neidlos könnte ich das nicht anerkennen, aber ich kann anerkennen, dass das so war.
Ja, und auch echt bitter, finde ich, für Daland, der eigentlich bisher das beste Spiel im Fortuna-Dress gemacht hat und in der Situation dann halt wirklich auch wieder nicht so gut aussieht und da, glaube ich, schon auch ein bisschen mehr Druck einfach geben kann auf Krattenmacher oder sich halt zumindest entscheiden, also ihn zum Beispiel auch nach außen abdrängen könnte. Ne? Und er lässt ihm aber halt eigentlich alle Optionen und
zögert die halt, eine Sekunde zu lang.
Genau.
Ja. Und ist dann halt 2,5 Meter von ihm entfernt, sodass er da zum Schuss ansetzen kann.
Trotzdem hat er sich stark verbessert gezeigt, das will ich auch nochmal.
Ja, er hat wirklich gute Bälle rausgeköpft im Strafraum, also Flanken, die da reinkamen, sehr solide, sehr gut rausgeköpft und so.
Ja.
Noch was?
Ja, ich finde, man kann auf jeden Fall, so kann man loben für die paar Minuten, wo er reinkam, hat das dann auf jeden Fall auch defensiv ein bisschen stabilisiert, weil Haier richtig Probleme mit Rehse hatte nach dem Wechsel von, nach der Verletzung von Schmidt. Schmidt sowieso würde ich ein Sonderlob da lassen. Ist halt richtig bitter, dass der sich jetzt verletzt, wo der jetzt gerade irgendwie einmal Tor macht und dann eben hier in Berlin einmal so eine gute Leistung zeigt. Das sah richtig gut aus, was der gemacht hat, fand ich.
Und das mit der Verletzung sah halt auch böse aus. Ne?
Also aber auch komisch, weil ja, die erst wird nach Krampf geschah, wahrscheinlich einfach an der Art und Weise, wie es sich angefühlt hat. Ja. Und dann hat man halt festgestellt, dass es irgendwie was Schwereres ist. Also da muss man auf jeden Fall hoffen, dass er bald wieder da ist. Und Zimbo halt auch genauso. Aber da liegt es halt auch einfach wahrscheinlich daran, ich meine, man sieht ja eh schon, dass es halt irgendwie bei ihm nachlässt und dass der halt einfach eigentlich nicht mehr die, sowieso nicht die erste Wahl sein sollte, aber halt eben auch nicht die Luft und die Kraft für 90 Minuten hat, ist eigentlich deutlich zu sehen und das tritt dann halt eben, wenn man ihn dann halt immer spielen lassen muss und nicht austauschen kann, könnte, ja, dann spiegelt sich sowas halt eben auch mal in so einer Verletzung dann nieder und da muss man halt eben auch hoffen. Ja, dass man das irgendwie möglichst schnell wieder hinbekommt.
Weil jetzt Außenverteidiger 1 bis 4 statt jetzt nicht spielfähig sind, ja, wird noch lustig.
Ja, also was mir irgendwie aufgefallen ist, was ich, also man muss ja schon auch noch drüber sprechen, dass wir trotzdem selbst nach dem 1-0 noch die Chance gehabt hätten, ja, das Spiel nochmal auszugleichen. Auch vorher hat ja Emma noch diese Chance, die auch relativ groß ist, ne, wo man ihn irgendwie dann in der linken Strafraumhälfte irgendwie freigespielt bekommt. So, den kann man auch mal machen, den Ball.
Ja, 40 Liegestütze, wenn du den Ball nicht aufs Tor bringst.
Richtig. Ja, aber eben dann gibt's dann in dieser Chaos-Situation in der letzten Minute mit Kastenmeier im gegnerischen Strafraum eben nochmal für Oberdorf die Möglichkeit, mit der Hacke den Ball da in die Ecke zu legen. Und ja, das hätte einen natürlich auch durchaus noch versöhnt irgendwie mit diesem Abend. Also ich hatte schon noch in den letzten Minuten vor dem 1-0 den Gedanken, dass das halt einfach eine Leistung ist, auf der man aufbauen kann, dass die Leistung wichtiger ist als der Punkt. Aber natürlich kann man dann halt eben auf dieser Leistung nicht aufbauen, wenn am Ende eben dieser Punkt nicht bei rausspringt. Und das ist dann letztendlich für mich eigentlich auch fast das Fazit dieses Spiels.
Ja, ich meine, man hat zwei Mannschaften gesehen, die große Chancen liegen haben lassen. Das heißt, an der Effizienz von Chancenverwertung muss man auf jeden Fall arbeiten, wenn man da unten irgendwie die Plätze nochmal Richtung Mittelfeld verlassen will. Also wenn man halt in diesem Spiel kein Tor macht und gegen eine alles andere als überragende Aufstiegsfavoriten-Hertha 1-0 das am Ende verliert, dann muss man sich schon auch Sorgen machen, weil also ohne Tore wird man maximal einen Punkt holen und der wird halt in den nächsten Wochen nicht reichen. Wir müssen auch mal jetzt Spiele gewinnen. Und deshalb, also ich würde sagen, klar, es war eine Leistungssteigerung, die erste Halbzeit war toll, aber trotzdem muss man sich jetzt wirklich Sorgen machen und man ist im Abstiegskampf mehr als angekommen.
Ja, du hast gerade nochmal das Toreschießen angesprochen. Man muss ja wirklich auch hoffen, dass Inten so bald wie möglich zurückkommt. Jan Sela hatte ja nochmal einen unglücklichen Kurzauftritt von 15 Minuten. Kam dann rein, weil es das letzte Wechselfenster, glaube ich, auch war für Danny Schmidt. Und ja, also ich würde sagen, es war das erste Mal seit wahrscheinlich sogar saisonübergreifend, dass man eine Halbzeit lang Spaß dabei hatte, ein Fortuna-Spiel zu sehen. Würde jetzt die Bedenken von Jan, der ja am Fernsehen geguckt hat, doch auch nochmal erwähnen, dass es eben für ihn nicht so wirkte, als wäre da eine strukturelle Entwicklung, sondern viel eher einfach eine bessere Einstellung, sagen wir es mal so, und eben ein Draufsetzen, dass man eben diese 1-gegen-1-Duelle auf den Flügeln für sich entscheidet. Aber ich glaube, ja, wir müssen halt irgendwie mal anfangen, Punkte zu holen, aber ich wäre da ein bisschen milder, weil wenn man das jetzt bestätigt, dass man so auftritt, dann kann man auch wieder ein bisschen Hoffnung schöpfen. Ja,
ist halt die Frage, ne? Ob man es halt mal schafft, so eine Leistung auch 90 Minuten abzurufen. Also die Kräfte scheinen ja immer mehr zu schwinden. Jetzt kommt eine englische Woche mit Pokalspiel. Du hast halt eigentlich niemanden mehr für die Abwehrkette. Ich meine, was immerhin, ja, was heißt positiv stimmt, aber was ja erstmal ganz gut ist, dass man jetzt ja wirklich scheinbar auch in der Kommunikation vom Verein nicht nur nach innen, sondern auch nach außen den Ernst der Lage richtig einschätzt. Alofs hat jetzt auch gesagt, dass das Saisonziel korrigiert werden muss und dass man nicht mehr oben, dass man nicht mehr versuchen will, oben mitzuspielen, sondern dass es jetzt wirklich nur darum geht, die Punkte zu sammeln, um nicht unten reinzurutschen, wie er es formuliert hat, noch positiv formuliert hat. Ja, und genau an dem Punkt sind wir jetzt halt auch. Ne? Man muss ja ganz klar sagen, der Trainereffekt ist komplett verpufft. Also mit zwei Niederlagen mit einem neuen Trainer reinzustarten, das schaffen nicht viele. Also da würde ich jetzt wahnsinnig gerne mal eine Statistik haben, ja. Wie so ein Punkteschnitt von Trainern aussieht, die mit zwei Niederlagen in einen neuen Job innerhalb der Saison starten. Ich würde fast vermuten, dass die Erfolgsaussichten da nicht die allergrößten sind, aber kann natürlich trotzdem noch kommen. Ne? Also die Situation ist super schwierig für Anfang und sein Team, und der wird da mit Sicherheit irgendwie auch noch einiges an Kredit bekommen, und man kann eben nur hoffen, dass halt die getroffenen Maßnahmen halt nach und nach eben ziehen.
Ja. Gut, aber jetzt fallen schon wieder zwei neue Spieler aus. Man hat eine englische Woche, in der man relativ schnell hintereinander belastet wird. Der Rumpfkader, der noch zur Verfügung steht, also bei mir schrillen da alle Alarmglocken. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man mit 0 Punkten bis zur nächsten Länderspielpause geht und dann ist man aber richtig unten drin. Also keine Ahnung, ist jetzt schon fast die Frage, ob man das Pokalspiel am Mittwoch nimmt, um Spieler für Lautern zu schonen. Das ist schon
die Frage. Ist echt eine Frage. Da wollte ich auch noch ganz kurz zu sagen, in der PK von nach dem Spiel sagt Stefan Leitl auch nochmal von Journalisten angesprochen darauf, dass jetzt Leute zurückkommen und so, und dann zählt er irgendwie vor allem 3 Leute auf, die ja wirklich jetzt irgendwie wenig Spielpraxis hatten, weil sie irgendwie aus Verletzungen oder so kamen und die sich Stück für Stück rantasten müssen. Und das ist ja einfach, muss man sich nochmal vor Augen führen, dass Fortunas Kader ja wirklich zu Saisonbeginn aus solchen Spielern zu großen Teilen, also zu nicht unerheblichen Teilen bestand, die halt aus Verletzungen kamen, die mit wenig Spielpraxis waren und so. Wenn dann, also es wurde ja im Internet jetzt viel geschrieben, dass die Fitness quasi nicht stimmte, kann ich nichts zu sagen, aber wenn dann die Leute eben zu früh wieder spielen müssen, weil andere Leute komplett ausfallen und so weiter, dann bist du ja auch in so einem Rad drin, in so einem Teufelskreis, aus dem du da irgendwie nicht rauskommst, weil du ja selbstverständlich auch Spiele gewinnen musst. Kannst ja auch nicht sagen, also ich meine, Pokal können wir gleich drüber streiten, ob man das sagen sollte, aber du kannst ja auch nicht sagen, gut, wir machen jetzt mal 3 Wochen richtig Erholung so und gucken, dass wir alle wieder gesund sind. Und dann machen wir weiter. Aber man hat irgendwie das Gefühl, das wäre eigentlich gut. Man macht jetzt, man gibt jetzt die nächsten 2 Spiele einfach schon mal ab und macht eine Woche Pause so richtig und macht dann so eine Reha/Trainingslager-Nummer und verliert halt die beiden nächsten Saisonspiele auf dem, am grünen Tisch jeweils 0-2, weil man nicht antritt oder so. Oder man schickt mal die zweite muss auch kämpfen.
Die sind selber im Abstiegskampf. Ja,
scheiße.
Aber jetzt widersprechen wir uns doch gerade ein bisschen. Wir haben noch gemerkt, dass bei 20 Halbzeiten, die diese Saison schon alt ist, wir die beste gestern gesehen haben. Also warum soll man mit dieser Halbzeit, wenn man sie kopiert und zweimal da hinterlegt und mal ein bisschen Glück hat, nicht gegen Kaiserslautern gewinnen, also.
Ja, wenn die Theorie ist, dass die Fitness nicht stimmt, weil die Leute alle nicht fit sind und sich jetzt noch 2 Außenverteidiger verletzt haben, dann wird halt wirklich nicht einfacher, die Nummer. Man hat ja auch kein Tempo, das ist auch noch ein Ding, und dann können wir gerne zu Freiburg kommen, aber man hat ja wirklich auch nicht diese hohe Geschwindigkeit auf dem Platz. Dadurch, dass Rossmann und Hetwer ausfallen, ist das auch schon wieder ein Thema, finde ich.
Ja. Ja, und die anderen beiden dynamischen Spieler hat man ja immerhin, aber von denen, die muss man halt füreinander austauschen mit Rasmussen und Raimund. Also im Grunde ist es ja so, als ob halt 3 Spieler für diese 4 Kaderplätze halt fehlen. Und ja, muss man halt eben überlegen, was man daraus macht. Aber auf der anderen Seite ist natürlich der Pokal jetzt auch eine Gelegenheit, sich einen riesen Batzen Selbstvertrauen zu holen, irgendwie in eine Positivität reinzukommen. Und das sollte man auf jeden Fall nutzen, ganz abgesehen davon, wie wichtig das natürlich eh wäre, in die nächste Runde einzuziehen. Aber es hat natürlich auch die Chance, dass man einfach ein gutes Spiel abliefert, sich über positive Aktionen und vielleicht sogar über ein positives Resultat eben als Gruppe eben dieses Selbstbewusstsein holt, was man wirklich braucht und einzeln natürlich sowieso.
Es ist halt ein Wettkampfspiel, ne?
Ja, absolut.
Und ehrlich gesagt würde uns das ja auch gut tun, ja. Uns als Fortuna-Gemeinde.
Auf jeden Fall. Auch gerade mal zu Hause auch mal wieder ganz gut auszusehen und da ein paar schöne Momente zusammen erleben zu dürfen in der Arena. Da hatten wir ja wirklich zuletzt nicht allzu viele von. Ja, der SC Freiburg spielt heute nach unserer Aufnahme noch gegen Leverkusen. Deswegen können wir natürlich zu aller aktuellsten Form nicht so viel sagen. Ist, glaube ich, aber jetzt auch gar nicht so unglaublich entscheidend. Ist eine Mannschaft, die schon auch, glaube ich, mit einigen Ambitionen in die Bundesliga-Saison gegangen ist. Befindet sich jetzt eher so in der Mittelfeldregion. Sind nicht gut in die Saison gestartet, haben allerdings jetzt mittlerweile zum Zeitpunkt der Aufnahme eine Serie von vielen ungeschlagenen Spielen am Stück. Allerdings waren da auch 4 Unentschieden am Stück dabei. Also die haben jetzt auch nicht alles weggefegt, die Freiburger. Wir kennen die Freiburger eigentlich traditionell als eine Mannschaft, die sehr standardstark ist. Das ist auch diese Saison wieder der Fall. Da muss man unbedingt sehr, sehr wachsam sein. Eine Mannschaft, die wenig faul spielt, das ist bei der Fortuna genauso. Ich glaube, Fortuna ist da auf Platz 17 oder Platz 18. Auch die Freiburger machen das nicht viel. Also das wird ein Spiel sein, das wahrscheinlich nicht so viel unterbrochen sein wird, was schon auch ein bisschen mehr laufen wird. Und es fällt auf, dass die Freiburger relativ defensiv stark sind, haben sehr wenig Expected Goals zugelassen. Und wenn wir uns dann jetzt selber nochmal vor Augen führen, wie gut wir gerade dabei sind, Offensive zu kreieren, werden wir wahrscheinlich nicht allzu viele Gelegenheiten der Fortuna im gegnerischen 16er erwarten dürfen, würde ich mal vermuten. Ja, Fortuna ist ja die ganze Saison schon sehr, sehr anfällig dadurch, wenn sie gepresst werden, wenn sie von einem Gegner gut gepresst werden. Ich denke einfach allein durch den Status, dass Freiburg da eben als Bundesligamannschaft hinkommt mit eben auch einigen Spielern, die ja wirklich relativ viel am Ball können, wird man da als die Mannschaft auftreten, die den Ball haben will und den Ball auch schnell wieder zurückgewinnen will. Und da wird es dann eben an der Fortuna liegen, damit irgendwie einigermaßen gut umzugehen, dass man bestimmt wieder hochgepresst werden wird. Allerdings kann man eben auch als kleine positive Note nochmal anmerken, dass Freiburg in der Bundesliga eine der Mannschaften ist, die am wenigsten hochpresst und am wenigsten erfolgreich halt eben auch hochpresst. Also die müssen da auch so ein bisschen außerhalb ihrer eigenen Komfortzone agieren.
Wenn sie Fortuna bespielen wollen.
Richtig. Ja. Ja, wie ist der Spielstil der Freiburger? Wenn man selber den Ball hat, spielt man eigentlich eher durch die Mitte, arbeitet auch wirklich gern mal mit einem langen Ball, um sich dann irgendwie zu befreien. In der Defensive ist es so, wenn wir uns nochmal irgendwie einreden wollen, dass wir durchaus eine Chance haben, wie kann man die Freiburger knacken, wäre das wohl am ehesten über die Flügel möglich. Da hat Freiburg ein paar Probleme gehabt in der Saison bisher. Und das heißt, wir werden wahrscheinlich eben auch im Stil der Fortuna, da wir eben auch nicht das Tempo haben, mit dem man einen hochstehenden Gegner vielleicht mal erwischen könnte, einfach darauf hoffen müssen, dass halt eben vielleicht ein Emma, ein Rasmussen, ein Raimund eben mal eine 1-gegen-1 Situation gewinnen und dann eben was daraus kreieren können. Ja, auch bei Freiburg ist sehr viel Rotation zu erwarten. Man hat Donnerstag Europa League gespielt, jetzt am Sonntag heute in der Bundesliga und direkt Mittwoch dann in Düsseldorf. Das heißt, man hat 3 Spiele in 6 Tagen.
War das auch auswärts, das Euro League?
Ja, die spielen jetzt 4-mal hintereinander auswärts. In Leverkusen, in Düsseldorf, in Berlin, in Nizza. 4-mal hintereinander auswärts.
Also das vergangene
war nee, das war schon,
heim. Achso, das war heim. Ja. Okay, aber trotzdem ist ja auch...
Wir machen jetzt eine ordentliche Auswärtstour.
Ja.
Also trotzdem auf jeden Fall hohe Belastungen. Und wahrscheinlich auch von all diesen Spielen das Spiel, wo man auf Freiburger Seite am ehesten denken wird, dass man da mal Hochkaräter schonen kann.
Unsere einzige Chance.
Ja, und absolut. Ne? Da werden dann eben auch mal Spieler spielen, die halt nicht so eingespielt sind, die vielleicht nicht die allerhöchste Qualität haben, auch wenn natürlich weiterhin eine sehr hohe. Aber wenn wir kleine Hoffnungsschimmer sehen wollen, dann wäre das halt eben dabei und natürlich eben diese hohe Belastung innerhalb von kurzer Zeit. Vielleicht ist dann da auch einfach die Spannung nicht ganz so hoch wie bei so einem Spiel gegen Leverkusen, wie bei so einem Highlight-Spiel in der Europa League. Und da kann man dann vielleicht eben auch so ein bisschen draufsetzen mit einer gewissen Härte und hoffentlich auch mit einer hohen Leidenschaft und Energie, die man da eben auf den Platz bekommt. Ja, welche Spieler muss man achten? Ist klar, die haben alle eine hohe Qualität, eine viel größere Qualität. Aber natürlich besonders auf Vincenzo Grifo, dessen Standards, dessen Distanzschüsse sind einfach super gefährlich, ob jetzt als Abschluss oder eben auch als Flanke für einen Kopfball zum Beispiel. Mit Mansambi ist ein Zehner, der jetzt teilweise auch mal auf der 8, auf der 6 gespielt hat, irgendwie ein Spieler drin, der wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr bei Freiburg spielen will. Sehr, sehr, sehr torgefährlich, sehr, sehr schwer, den in Zaum zu halten. Und ich würde mal vermuten, früher oder später, wahrscheinlich nicht von Anfang an, aber irgendwann wird Igor Matanovic eingewechselt werden, so dieser richtige Brecherstürmer, den es ja eigentlich in der zweiten Liga eigentlich immer sehr häufig zu sehen gibt, so ein Wandspieler, super Kopfballspiel, super Physis, der ja eben auch bei Karlsruhe, glaube ich, in der zweiten Halbzeit, in der zweiten Liga schon mal sehr, sehr gut ausgesehen hat, als er dahin ausgeliehen war. Und den würde ich halt eben, um eine Zweitligamannschaft zu bespielen, auf jeden Fall einfach irgendwann aufstellen.
Wenn das denn dann noch notwendig ist, so, würde ich sagen. Ja. Ja, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert. Was sagt er denn? Alles auf Sieg?
Ja, sicher. Ja. Ja, also ja. Ich meine, ich sage nur, dass es theoretisch die Möglichkeit gäbe, jetzt darüber nachzudenken, bei der momentanen Kadersituation mit so vielen angeschlagenen Spielern über dieses Pokalspiel nachzudenken. Aber das verbietet sich, weil, wie gesagt, man muss gerade Erfolgserlebnisse sich holen, Selbstvertrauen holen. Also muss man natürlich mit der bestmöglichen Mannschaft, die fit ist, am Mittwoch dort auflaufen.
Gehe ich komplett mit. Und ja. Ja, ich meine, das Kuriosum, Drittligist im Europapokal, da können wir ja auch mal wieder Geschichte schreiben. Vielleicht kann man dann diese ganzen Leute auch halten. Und man sagt, ja gut, ihr müsst jetzt, ne, so diese ganzen Leute, die ja alle zu gut für die zweite Liga schon sind, in der zweiten Liga aber komplett untergehen, die können sich dann in der dritten Liga so richtig berappeln, kann man dann bezahlen mit den Euroleague-Einnahmen, wenn man nicht zu viel an Kölmel abgeben muss. Da habe ich gerade... Ist das sowas wie 50% oder so? Ich glaube, internationale Einkünfte muss man viel von abgeben.
Leider ein bisschen underwhelming. Ich habe es gerade angeguckt. 2027 findet das Euroleague-Finale in Frankfurt statt. Oh no. Ein bisschen underwhelming.
Oh no. Ja, also euren grenzenlosen Optimismus in allen Ehren. Schön, dass ihr in der Lage seid, den heute an diesem Tag noch zu finden. Aber wir sollten uns wahrscheinlich sowieso als allererstes mal fragen, wie sähe denn der erste Schritt dazu aus, um überhaupt diese Richtung einschlagen zu können. Und das würde halt eben bedeuten, dass wir einen Erstligisten aus dem Pokal ausschalten müssten. Und dazu habe ich jetzt hier noch ein, zwei kleine Fragen zur Historie an euch, um mal zu schauen, wie historisch wahrscheinlich ist das überhaupt. Mhm. Ich meine, erste Frage ist wahrscheinlich ziemlich offensichtlich und wurde hier, glaube ich, auch schon mehrfach in unseren Pokalsendungen schon mal irgendwie angerissen. Wann haben wir denn überhaupt das letzte Mal gegen einen Bundesligisten im Pokal gewonnen?
2018, würde ich jetzt sagen, aus dem, was wir irgendwie...
2018? Nein. Ja, haben wir in der Saison, wo wir bis ins Halbfinale gekommen sind, keinen Bundesligisten ausgeschaltet?
Natürlich nicht. Wir waren ja auch über sehr, sehr viele Jahre gar nicht mehr gegen einen Bundesligisten gelost worden und sind damit trotzdem einmal ins Achtel und einmal ins Halbfinale gekommen.
Ja, okay.
Letzter Sieg gegen einen Bundesligisten
gegen Gladbach dann?
Am 31.10.2012, Borussia Mönchengladbach.
Ja.
1:0 nach Verlängerung.
Nando Raphael, oder?
Ja. Bonuspunkte für den Torschützen Nando Raphael, sehr stark. Sehr gut.
Oh Mann, ey.
Ja, natürlich vor ausverkauftem Haus in der Arena, aber das ist jetzt natürlich nicht die gleiche Aufgabe, die wir haben, denn wir müssen ja eine höherklassige Mannschaft ausschalten, beziehungsweise einen Bundesligisten ausschalten, während wir selber keiner sind. Deswegen halt meine Frage an euch, wann haben wir das letzte Mal eine höherklassige Mannschaft im Pokal ausgeschaltet und wann haben wir das letzte Mal als unterklassige Mannschaft einen Bundesligisten rausgeworfen, was ja eigentlich, um eine Pokalmannschaft zu sein, so das absolute Bare Minimum ist, dass man das kann.
In den 90ern vielleicht irgendwann?
Ja, stark, Tim. Genau, letztes Mal eine höherklassige Mannschaft ausgeschaltet im August 99.
Ja.
2:0 gegen den 1. FC Nürnberg. Nürnberg damals Zweitligist, Fortuna Regionalliga Westligist.
Okay.
Vor 6.500 Zuschauern in der nicht ganz ausverkauften Arena.
Oh, das ist
nicht die ganz ausverkauften Rheinstadion. Weiß jemand von euch den Trainer?
Rudi Wojtovic oder...
Es ist Jürgen Gelsdorf gewesen, okay. Torschützen Oleg Putilu und Ganyu Shitu.
Geil. Okay.
Und ein Jahr vorher, im September 1998, Klammer auf, unter Bundeskanzler Gerhard Kohl, unter Bundeskanzler Helmut Kohl, ja. Gerhard kommt dann danach, unter Bundeskanzler Helmut Kohl, zu dem Zeitpunkt noch. Das fand ich irgendwie ganz amüsant, diesen Gedanken. Gewinnt man 2:1 als Zweitligist gegen 1860 München als Erstligist vor 7000 Zuschauern im Rheinstadion. Tore von Iglitare und Nelson Pizarro.
Ah ja.
Und nochmal Bonuspunkt für den Trainer. Und damit können wir es dann auch abrunden. Klaus Allofs.
Ah. Ja, also wir sehen die... Road to Frankfurt
wird ein
weiter Weg sein,
ja,
aber ja, gut, aber wir sind uns einig, wir brauchen Erfolge.
Ja, klar. Und ihr würdet auch keine Spieler schonen, oder?
Nein.
Ist aber natürlich schwer zu sagen, weil es wahrscheinlich einfach sehr viele Spieler geben wird, richtig, die halt irgendwie Luft für 45, 60
wird
Minuten
noch nicht
haben.
Wieder da sein, ne?
Weiß ich nicht.
Schwer zu sagen.
Ja,
er war ja auch nicht im Kader.
Ob vielleicht also, doch nach Berlin ja. mit kann. Also vielleicht ist er auch schon wieder fit.
Ja, ja. Und kann ich mir auch gut vorstellen, dass man dann halt irgendwie... man muss sich ja auch darauf einrichten, dass man eventuell 120 Minuten gehen wird.
Mhm.
Dass man dann vielleicht irgendwie auch für solche Optionen, um dann halt jemanden da noch in der 108. irgendwie reinzuwerfen. Also den Kader wird man selbstverständlich voll ausnutzen und muss dann eben gucken, was da am Ende bei rauskommt.
Jo. Hast du Lust, uns noch was zum FCK zu erzählen? Wir müssen ja jetzt hier gleich über zwei anstehende Heimspiele sprechen. Ich werde leider das Spiel gegen Lautern verpassen, weil ich arbeiten muss. Das ist sehr bitter. Du bist gegen Freiburg da, Tim.
Jo.
Aber nicht gegen Lautern.
Nein.
Nee. Ja.
Ja, also Lautern spielt, glaube ich, auch jetzt gerade während wir aufnehmen noch. Also auch da wird das letzte Ergebnis nicht mit in die Vorschau kommen, wird aber hoffentlich jetzt auch nicht die allergrößte Wichtigkeit haben. Die Lauterner sind auf jeden Fall oben dabei, mitten im Aufstiegskampf, wollen da wahrscheinlich dann eben heute auch dran anknüpfen. Man kann aber auch so ein bisschen sehen, wenn man jetzt mal nur auf die Expected Goals schaut, dass sie bisher ein bisschen überperformt haben, also haben ein bisschen mehr Tore als eigentlich erwartet geschossen und ein bisschen weniger Gegentore kassiert, als man das anhand der Chancenqualität eben hätte erwarten können.
Lautern führt gerade.
Okay, ich bekomme die Information, sie führen gerade. Also man sieht, sind halt eben oben mit dabei. Das werdet ihr die Folge hört, natürlich eh wissen, wie dieses Spiel ausgegangen ist. Stil ist auf jeden Fall der einer Kontermannschaft aus einer 3-4-2-1-Systematik heraus. Man hat am allerwenigsten Ballbesitz in der Liga und auch die zweitschlechteste Passquote. Also man steht tief und wenn man den Ball hat, geht es halt sofort vertikal nach vorne. Gerne auch mal mit einem langen Ball, den dann im besten Fall Plitain halt festmachen soll in der Mitte. Man setzt dann auch schon wirklich mal ganz gerne Distanzschüsse eben als ein Mittel ein und ja, versucht aber eben, gerade wenn man eben dann auch diese, diese Umschaltmomente hat, eben auch super schnell hinter die Kette zu bekommen, gerne mit einem Steckpass und ja, hat einfach immer so ein bisschen den Plan, den Gegner so ein bisschen überfallartig eben zu erwischen. Ja, man sieht individuell, gibt es eine große Abhängigkeit von einzelnen Spielern. Ivan Pletajen hat schon 8 Tore erzielt, zumindest bis zum heutigen Sonntagmorgen. Vielleicht sind da heute noch welche dazugekommen, auch wenn er, glaube ich, verletzt war. Muss man eben auch mal gucken, ob er dann irgendwie auch gegen Fortuna wieder dabei sein kann. Und auch einer der Neueinkäufe mit Skyter in Finne im offensiven Mittelfeld hat schon 4 Tore erzielt. Ansonsten glaube ich irgendwie größtenteils Spieler mit 2 oder 1 Toren. Also von den beiden hängt halt sehr, sehr viel ab, wenn es eben darum geht, Tore zu erzielen. Und was eben auch besonders nochmal auffällt bei einzelnen Spielern diese Saison bei Kaiserslautern, sind halt die Wichtigkeit der Flügelverteidiger, der Schienenspieler, einmal auf rechts hat man mit Paul Joly einen Franzosen vor der Saison geholt, der sofort richtig eingeschlagen hat, glaube ich schon 5 Scorer in 8 Spielen hat sammeln können. Und auch auf links aus der eigenen Jugend hat sich da jetzt Mika Haas festgespielt, der jetzt nach wenigen Spielen auch schon als jemand gilt, der auf jeden Fall für Höheres berufen ist und nachdem sich einige Bundesliga-Vereine eben erkundigt haben sollen. Ja, also man kann wirklich nur hoffen, dass man auf Seite der Fortuna bis dahin auf den Außenpositionen defensiv da wieder mehr entgegenzusetzen hat, weil
offensiv
da haben sich halt eben jetzt auch schon ganz, ganz andere Mannschaften ziemlich überlaufen lassen eben von diesen beiden Spielern. Und wenn ich mir gerade so ausmale, was da die wahrscheinlichsten Optionen sind eben für dieses Lautern-Spiel plus halt eben eventuell 120 Pokalminuten in den Beinen, dann sauge ich hier mal ganz scharf die Luft ein.
Wer soll denn da spielen? Haier und Suso. Device? Suso? Ja, Suso, stimmt. Mhm. Suso und Haier rechts dann, oder was?
Ja, ist natürlich jetzt super schwer zu sagen, weil das eben das Pokalspiel da jetzt noch dazwischen liegt.
Ja, aber und wir wissen ja auch nicht, wie schwer
die allerbesten Vorzeichen kann man, glaube ich, eben festhalten.
Ja. Ja, ich gucke aus dem Fenster. Es fährt ein Krankenwagen vorbei. Es ist immer noch grau, es wird so langsam dunkel. Sollen wir diese Folge beenden?
Da wollte ich noch was sagen. Mit diesem Gemälde unserer momentanen Befindlichkeiten, fußballerisch, aber halt auch generell, gehen wir, glaube ich, aus dieser Folge raus und hoffen, dass nächste Woche die Sonne mal wieder hervorlugt.
Ja, schauen aber jetzt noch mal kurz in den Sprühregen und wünschen euch eine schöne Woche, vielleicht ja sogar mit einem positiven Erlebnis gegen Freiburg, und dann hören wir uns.
Und gegen Lautern vielleicht auch.
Ja. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und hoffentlich mit etwas mehr Optimismus, als es heute der Fall gewesen ist.
Niemals die Hoffnung aufgeben, liebe Freundinnen und Freunde. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ciao.